Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Vorlesung hier im Sommersemester 2010. Sie sehen hier auf der ersten Abbildung die Agenda des heutigen Tages. Sie erinnern sich, dass wir uns am Mittwoch in der ersten Vorlesung über allgemeine Aspekte dieser Lehrveranstaltung unterhalten haben. Ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Büchern vorgestellt bzw. empfohlen. Ich habe den Aufbau der Vorlesung erklärt, erste Empfehlungen gemacht und dabei eine ganz wichtige Sache vergessen, meine Damen und Herren. Sie sollten insbesondere auch in diesem Sommersemester nicht nur die Lehrveranstaltungen nutzen, die entsprechend dem Curriculum angeboten werden, sondern Sie sollten darüber hinaus auch immer ein wachsames Auge haben auf Veranstaltungen, die außerhalb des Curriculums laufen, typischerweise Abendveranstaltungen oder Spätnachmittagveranstaltungen, die hier im Biozentrum angeboten werden. Ein besonderes Anliegen ist es mir an dieser Stelle zu verweisen auf die Veranstaltungen der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, die zusammen mit der Landesapothekerkammer Hessen hier 4 bis 5 Mal im Semester gemacht werden, jeweils immer am Dienstag am Abend. Sie befinden sich noch im Grundstudium, aber langsam schon am Sprung ins Hauptstudium. Da macht es durchaus Sinn. Ja, man kann es so sehen. Motivatorisch, meine Damen und Herren. Und deshalb sollten Sie diese Angebote auch nutzen. Nun, wir haben am Mittwoch uns einen Naturstoff angesehen, nämlich das Capsaicin, und haben dieses Capsaicin charakterisiert als Naturstoff, der insbesondere jetzt auch als Arzneistoff Anwendung findet, transdermale Anwendung in Form eines Pflasters zur Behandlung des neuropathischen Schmerzes. Und wir haben festgestellt, dass dieses kleine Molekül Capsaicin durch mehrere interessante funktionelle Gruppen charakterisiert ist. Wir haben eine Säureamidstruktur, ein Säureamidstrukturelement. Wir haben ein phenolisches Strukturelement identifiziert. Wir haben eine Ätherstruktur ausgemacht. Und wir haben vor allem auch festgestellt, dass wir hier eine CC-Doppelbindung, ein olefinisches Strukturelement in dieser langen Kette, die diese Säure hier prägt, auch im Vorliegen haben. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, haben wir natürlich einen ganz wichtigen Aspekt auch in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt, und das war das Thema Molekülbau. Und das ist das, was wir heute uns auch ein bisschen näher ansehen wollen. Im Grund ist das eine kleine Wiederholung dessen, was Sie sich wahrscheinlich schon umfassend erarbeitet haben, aber um noch einmal auf die Bedeutung dieses Aspektes einzugehen, hier noch einmal drei kleine Moleküle, mit Hilfe derer wir das Hybridisierungskonzept uns noch einmal vor Augen führen können. Wenn wir zunächst einmal auf dieses Molekül blicken, meine Damen und Herren, dann stellen wir fest, dieses kleine Molekül mit der Summenformel CH4 ist der einfachste Vertreter aus der Klasse der sogenannten Alkane. Wir werden das in diesem Semester noch ein bisschen ausführlicher besprechen. CH4 ist ein einfaches Molekül, das unter Normalbedingungen gasförmig ist und das ein Prototyp darstellt der Alkane. Und wenn wir uns hier zunächst einmal mit der Frage beschäftigen, wie kommt es dazu, dass wir hier Bindungsverhältnisse haben, die wir so charakterisieren können, dass wir festhalten können, wir haben hier einen zentralen Kohlenstoff, der mit 4 Wasserstoffatomen verknüpft ist, und die Wasserstoffatome sind so angeordnet, dass sie in die 4 Ecken des Tetraeders weisen. Kohlenstoff als zentraler Baustein der organischen Moleküle. Wir haben hier in der Mitte, meine Damen und Herren, einen weiteren Vertreter einer wichtigen Verbindungsklasse, nämlich Formaldehyd, oder wie der systematische Name ist, und das werden Sie später auch noch hören, Formanal, ein Aldehyd, meine Damen und Herren, der diese Struktur hier zeigt. Und das Auffällige ist schon, wenn wir das betrachten, dass dieser zentrale Kohlenstoff mit 2 Wasserstoffatomen verknüpft ist mit einem Sauerstoff. Allerdings ist die Molekülgeometrie, und Sie sehen das in der Mitte oben gezeigt, ein trigonal-planares Molekül mit Bindungswinkel 3 mal 120 Grad. Und dann haben wir hier rechts auch noch ein Gas, Kohlendioxid, CO2, das kennen wir, dieses CO2. Da haben wir einen zentralen Kohlenstoff, der mit zwei Sauerstoffatomen verbunden ist. Und wir haben hier Bindungswinkel von 2×180 Grad. Das heißt, wir haben hier ganz andere Verhältnisse, wie wir das beispielsweise eben beim Methan haben. Und die Frage ist, wie kommt es dazu? Und das wollen wir an dieser Stelle noch einmal ein klein wenig beleuchten. Schauen wir uns die Verhältnisse beim Methan an, beim einfachsten Vertreter der Klasse der Alkane. Dazu ist es notwendig, meine Damen und Herren, einen Blick zu richten auf die elektronischen Verhältnisse beim Kohlenstoff. Sie erinnern sich, wenn wir uns ansehen, die Elektronenkonfiguration des Kohlenstoffs im Grundzustand, dann haben wir im Grundzustand beim Kohlenstoff was vorliegen, was jetzt wirklich relevant ist? Ein kugelsymmetrisches 2s-Orbital, ein kugelsymmetrisches 2s-Orbital, welches wie besetzt ist, meine Damen und Herren? Einfach. Oder doppelt besetzt? Wer hat eine Idee? Ja? Doppelt. Natürlich ist es doppelt besetzt. Und dann haben wir aber auch noch 3p-Orbitale, handelförmige, wovon 2 einfach besetzt sind und das dritte ist gar nicht besetzt. Somit haben wir eigentlich, wenn wir den Kohlenstoff im Grundzustand betrachten, im Grundsatz nur die Möglichkeit, wie viele Bindungen auszubilden? 2. Wenn wir uns Methan ansehen, hat hier aber der Kohlenstoff 4 Bindungen in Richtung von 4 Wasserstoffen. Also muss man sich die Frage stellen, wie kann das bewerkstelligt werden, so dass wir ein Molekül generieren, das sich dadurch auszeichnet, dass alle 4 Bindungen völlig identisch sind. Und da kommt dieses Hybridisierungskonzept ins Spiel, dass wir im Grunde qualitativ so auffassen können, dass wir sagen, gut, wir haben hier ein doppelt besetztes kugelsymmetrisches 2s-Orbital, 3 2p-Orbitale hantelförmig, 2 davon einfach besetzt. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass wir ein Elektron aus diesem kugelsymmetrischen 2s-Orbital sozusagen nehmen, um es auf ein Niveau zu bringen eines 2p-Orbitals. Das heißt, ich habe dann plötzlich die Situation, ein einfach besetztes kugelsymmetrisches Orbital, Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Elektronen, und 3 einfach besetzte p-Orbitale, handelförmig. Damit hätte ich schon einmal was für Möglichkeiten geschaffen, 4 Bindungen auszubilden. 4 einfach besetzte Orbitale, die dann durch Überlappung mit dem s-Orbital des Wasserstoffs die Sigma-Bindungen geben. Jetzt haben wir noch einen kleinen Schönheitsfehler. Und welcher ist das? Ein kugelsymmetrisches Orbital und 3 hantelförmige. Und in diesem Hybridisierungskonzept können wir uns das Ganze so vorstellen, dass ein kugelsymmetrisches Orbital und 3 hantelförmige Orbitale sozusagen aufgemischt werden, wenn Sie so wollen, mathematisch so umformuliert werden, dass wir einen neuen Satz von Orbitalen generieren. Das sind dann Mischorbitale, die dann auch Hybridorbitale heißen. Und wir generieren aus einem kugelsymmetrischen 2s-Orbital und 3 hantelförmigen p-Orbitalen durch mathematische Umformulierung 4 Stück sp3-Hybridorbitale. 4 Stück sp3-Hybridorbitale. Die sehen natürlich nicht mehr kugelsymmetrisch aus, die sind auch nicht mehr ganz hantelförmig, sie sind ja eine Mischung aus einem s-Orbital und 3 p-Orbitalen und sind jeweils einfach besetzt. Und diese 4 sp3-Hybridorbitale, meine Damen und Herren, sind wie ausgerichtet im Raum? In die Ecken, also tetraedrisch. Und damit haben wir jetzt die Voraussetzungen, um, und das ist wichtig, 4 Sigma-Bindungen bilden zu können mit 4 1s-Orbitalen vom Wasserstoff. Und das erklärt dann diese Bindungsverhältnisse beim Methan. Wir können also hier sagen, wir haben es beim Kohlenstoff, beim zentralen Kohlenstoff im Methan zu tun mit einem sp3-hybridisierten Kohlenstoff, der über einen Satz von 4 sp3-Hybridorbitalen verfügt, die einfach besetzt sind und die in der Lage sind, 4 Sigma-Bindungen zu bilden. Und es ist überhaupt keine Frage, dass wir insbesondere bei den organischen Molekülen ganz, ganz oft SP3-hybridisierte C-Atome vorfinden, mit der entsprechenden Molekülgeometrie an dieser Stelle, nämlich tetraedrische Strukturen. Die Welt wäre langweilig und einfach, hätten wir nur diese Verhältnisse. Erinnern Sie sich, gestern beim Capsaicin habe ich Sie aufmerksam gemacht, dass eine wichtige funktionelle Gruppe die Carbonylgruppe ist. Die CO-Funktionalität. Mit der Tatsache, dass der Sauerstoff polarisiert ist und der Kohlenstoff partiell positiviert. Kohlenstoff partiell positiviert, Carbonylsauerstoff partiell negativiert. Wir haben das auch beim Formaldehyd, meine Damen und Herren. Das ist hier eine typische Carbonylgruppe, die auch das Molekül Formaldehyd auszeichnet. Der Sauerstoff partiell negativiert, der Kohlenstoff partiell positiviert. Und die Molekülgeometrie, meine Damen und Herren, ist hier beschrieben als trigonal-planar Bindungswinkel 3 mal 120 Grad. Auch hier stellen wir uns die Frage, wie kommt es dazu? Wie können wir das ausgehend von der Elektronenkonfiguration des Kohlenstoffs im Grundzustand verstehen, dass es genau zu diesen Bindungsverhältnissen mit dieser Molekülgeometrie kommt? Und hier können wir die Sache im Grunde gleich aufbauen, wie wir das beim Methan gemacht haben. Wir können sagen, wir haben natürlich die Verhältnisse, wie sie eben vorliegen beim Kohlenstoff im Grundzustand. Kugelsymmetrisches 2s-Orbital, doppelt besetzt, 2p-Orbitale einfach besetzt, eines unbesetzt. Aber auch hier können wir wieder sozusagen gedanklich ein Elektron aus dem 2s-Orbital in ein 2p-Orbital bringen. Und damit habe ich vier einfach besetzte Orbitale. Aber wenn es jetzt um das Hybridisierungskonzept geht, gehen wir jetzt anders vor. Bei der mathematischen Umformulierung von diesen Grundorbitalen nehmen wir jetzt nur ein 2s-Orbital und wie viele p-Orbitale? 2, ganz genau, und bilden einen neuen Satz von Hybridorbitalen. Das sind aber dann welche? SP2-Hybridorbitale, wie viele? Na, Hybridorbitale haben wir dann insgesamt 3. Genau, wir generieren einen Satz von 3 Hybridorbitalen. SP2-Hybridorbitale. Diese 3 SP2-Hybridorbitale sind nicht mehr tetraedrisch angeordnet, sondern trigonal-planar. Und diese 3 Mischorbitale, Hybridorbitale sind dann verantwortlich für die Ausbildung der Sigma-Bindungen in Richtung Wasserstoff, Einfachbindungen, und Einfachbindung in Richtung Sauerstoff. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt es zur Doppelbindung? Ganz einfach, wir haben ja noch was in der Hinterhand. Ein p-Orbital, das sozusagen noch immer ein p-Orbital ist, welches dann durch Überlappung mit einem Orbital vom Sauerstoff für die Ausbildung der Doppelbindung verantwortlich ist. An der Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen einen guten Rat geben. Sie kennen ja alle das Lehrbuch Mortimer, nicht? Sie sind nur gut vertraut aus dem ersten und bzw. zweiten Semester. Lesen Sie da ruhig nach noch einmal bezüglich des Hybridisierungskonzeptes. Machen Sie sich mit diesen Dingen auch wirklich vertraut. Da führt kein Weg vorbei. Wer von Ihnen könnte jetzt die Bindungsverhältnisse vom Kohlendioxid unter besonderer Berücksichtigung des Kohlenstoffs erklären? Wer traut sich das zu, meine Damen und Herren? Wer könnte, ja, bitte, Sie sind die, bitte, Patricia, so ein schöner Name, Patricia, damit Sie aber gut hörbar sind, darf ich Sie bitten, ganz laut zu sprechen. Ja? Ja. Patricia, Sie haben völlig recht. Ich darf das noch einmal an der Stelle wiederholen. Die Patricia sagt, beim Kohlendioxid haben wir eine ganz spezielle Situation, nämlich einen Satz bestehend aus zwei SB-Hybridorbitalen, die durch Fusion, mathematisches Umformulieren von einem 2s und einem 2b-Orbital entstanden sind. Diese beiden SB-Hybridorbitale sind linear angeordnet und sind für die Ausbildung der Sigma-Bindungen verantwortlich, und die beiden p-Orbitale, die jeweils einfach besetzt sind, realisieren dann die Doppelbindungen in Richtung der beiden Sauerstoffatome. Und das ist natürlich dann das Konzept der SB-Hybridisierung. Meine Damen und Herren, an der Stelle eine kleine Hausaufgabe für Sie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie den Wirkstoff, die Struktur des Wirkstoffes Sitagliptin, ich schreibe es an die Tafel. Dass Sie die Strukturformel des Wirkstoffes Sitagliptin recherchieren. Sie wissen, wie das funktioniert. Ich bin überzeugt davon, dass Sie irgendwo im Netz die Struktur finden vom Sitagliptin. Und dann möchte ich Sie bitten, meine Damen und Herren, dass Sie für alle Kohlenstoffatome festlegen, ob sie SB, SB3 oder SB2 hybridisiert sind. Eine kleine Fingerübung für das Wochenende, Bestimmung der Molekülgeometrie, Hybridisierungszustand für den Arzneistoff Sitagliptin. Ich sage Ihnen dazu, das Sitagliptin ist ein relativ neuer Arzneistoff aus der Gruppe der sogenannten DPP4-Inhibitoren. Das sind orale Antidiabetika zur Behandlung des Diabetes, des Typ-2-Diabetes mellitus. Sitagliptin. So, und damit, meine Damen und Herren, können wir hier uns noch einmal die Verhältnisse ansehen für das Methan, um noch einmal zu verstehen, wie es dazu kommt, dass dieses Methan die Struktur zeigt, die wir kennen. Und was mir sehr gut gefällt, ist diese untere Abbildung hier, meine Damen und Herren. Sie zeigt uns nämlich, dass insgesamt 1, 2, 3, 4 SB3-Hybridorbitale tetraedrisch angeordnet sind und durch Überlappung jeweils mit einem 1S-Orbital vom Wasserstoff eben in der Lage sind, 4 Sigma-Bindungen auszubilden. Gut, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum ersten Mal zu einer Frage aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Ich will Sie vertraut machen, auch im Rahmen dieser Vorlesung, mit dem Fragentyp, wie das dann auftreten kann. Für Sie wäre das dann, das wäre dann im März 2011, ja, haben Sie das Staatsexamen, ja, voraussichtlich. Und da könnte durchaus sein, dass eine Frage auftaucht, die sich präsentiert, wie hier, welche Verbindungen enthalten unter anderem SB-hybridisierten Kohlenstoff? Das war eine Frage aus dem Frühjahr 2003, das ist lang her, aber das heißt nicht, dass eine ähnliche Frage nicht wieder kommen könnte. Wir haben natürlich bereits festgehalten, dass das Kohlendioxid tatsächlich einen SB-hybridisierten Kohlenstoff enthält. Damit sind nicht mehr ganz so viele Antworten möglich aus den hier gezeigten möglichen Antworten. Kohlendioxid enthält das natürlich. Um die Frage korrekt beantworten zu können, ist es natürlich notwendig, dass Sie die Strukturen dieser Moleküle kennen. Und damit will ich auf eine Sache an dieser Stelle auch verweisen, die mir ganz wichtig ist. Ich bitte hier um Aufmerksamkeit. Es ist unverzichtbar für Sie, dass Sie sich im nächsten Semester, in den nächsten beiden Semestern, die Grundlagen der organischen Chemie dahingehend erarbeiten, dass Sie in der Tat in der Lage sein müssen, die wichtigsten Vertreter der wichtigsten Molekülklassen genau zu kennen, deren Struktur, deren Eigenschaften, deren besonderen Eigenschaften und so weiter. Sonst können Sie auch so einfache Fragen wie diese hier nicht beantworten. Lassen Sie mich an der Stelle zwei Moleküle rausgreifen und sie gemeinsam mit Ihnen besprechen. Und zwar haben wir einmal das Benzonitril und das Acetylen. Das Benzonitril, meine Damen und Herren, zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier eine funktionelle Gruppe haben, die typisch ist für Nitrile, und das ist diese Gruppe hier. Und wir können festhalten, bei diesem Benzonitril haben wir insgesamt 6 C-Atome, die sp2 hybridisiert sind. Sie können das bitte nachprüfen, ob das auch stimmt. Tun Sie das ruhig. Und wir haben hier einen Kohlenstoff für in dieser Cyanogruppe, die typisch ist für Nitrile, wo wir klar sehen, Bindungswinkel 2 mal 180 Grad. Und auch hier gilt das, was wir beim CO2 auch gesehen haben, nämlich dieser Kohlenstoff imponiert auch durch das Vorhandensein eines Satzes von 2 sp-Hybridorbitalen, die linear angeordnet sind und die verantwortlich sind für die Sigma-Bindungen, Einfachbindungen. Und wir haben darüber hinaus 2 p-Orbitale, die durch Überlappung mit den entsprechenden Orbitalen des Stickstoffes letztendlich für die Ausbildung der Dreifachbindung verantwortlich sind. Das heißt, Benzonitril, meine Damen und Herren, enthält auch einen sp-hybridisierten Kohlenstoff. Acetylen, was ist das? Wer weiß das, meine Damen und Herren? Was ist das Acetylen? Ja? Ein Alkin, ganz richtig. Das Acetylen ist ein Alkin, das heißt ein Molekül, das dadurch imponiert, dass wir hier eine Dreifachbindung haben. Der einfachste Vertreter der Alkine ist das Acetylen. Und damit haben wir die Struktur des einfachsten Vertreters der Alkine an die Tafel geschrieben. Und ich schreibe jetzt darüber die Struktur des Ethylens. Und das ist der einfachste Vertreter aus der Klasse der Alkene. Mit einer CC-Doppelbindung. Das Acetylen, meine Damen und Herren, ist unter Normalbedingungen ein Gas und zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur eine Dreifachbindung enthält, was dann auch gleich den Rückschluss erlaubt oder den Hinweis, dass hier auch sp-hybridisierte C-Atome vorliegen. Ein jeder dieser Kohlenstoffe, meine Damen und Herren, verfügt wieder, wie schon vorhin beim Benzonitril gezeigt, über einen Satz von 2 sp-Hybridorbitalen, die für die Einfachbindung zuständig sind. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass 2 sp-Hybridorbitale durch Überlappung verantwortlich sind für die Verknüpfung der beiden Kohlenstoffe im Sinne der Ausbildung der Einfachbindung, beziehungsweise die Einfachbindung in Richtung Wasserstoff, und die jeweils noch verfügbaren p-Orbitale bilden dann die Dreifachbindung. Um die besonderen Eigenschaften dieses Acetylens, abgesehen jetzt von den Bindungsverhältnissen und der Molekülgeometrie, ein klein wenig auch noch zu illustrieren, erlauben Sie mir an der Stelle die Beschreibung eines Osterbrauchs in meiner steirischen Heimat, meine Damen und Herren. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, keinen Schwank, aber sondern eine echte Geschichte aus meiner Jugendzeit. Ostern ist ja noch nicht so lange her. Da gibt es bei uns zu Hause, oder gab es zumindest einmal einen Brauch, an den Osterfeiertagen, am Ostersamstag und am Ostersonntag, ein klein wenig Lärm zu machen in den steirischen Gebirgstälern. Und was haben wir dazu gemacht? Wir haben ausgemusterte Milchkannen genommen. Sie kennen so 25 Liter Milchkannen aus Aluminium. Und dann haben wir in diese alten Milchkannen, manchmal auch in neuere, allerdings dann mit großen Problemen mit den Eltern, Löcher in den Boden hineingemacht, so ungefähr im Durchmesser von 1 bis 2 Zentimeter. Dann haben wir diese Milchkannen genommen und haben in diese Kannen hinein so einen faustgroßen Klumpen Calciumcarbid hineingegeben. Weiß jemand zufällig die Formel vom Calciumcarbid? Ja? Ca C2. Ganz genau. CaC2. Calciumcarbid. Ja, und dann haben wir Wasser reingeschüttet. Den Deckel raufgegeben und gewartet. Die Milchkannen entsprechend ausgerichtet durch eine entsprechende Vorrichtung. Und dann haben wir nach endlich langer Zeit mit einer Zündquelle, ja, da wo dieses kleine Loch am Boden ist, das in der Milchkanne enthaltene Gas-Luft-Gemisch entzündet. Und das hat dann einen richtig lauten Kracher gemacht. Und wenn Sie das gut getimt haben, ordentlich vorbereitet haben, dann haben Sie das auch im Nachbartal noch gehört. So laut war das. Was ist da passiert, meine Damen und Herren? Wer kann das ungefähr sich vorstellen oder antizipieren, was da passiert ist? Calciumcarbid wird mit Wasser versetzt. Was bildet sich da? Acetylen. Und Acetylen, meine Damen und Herren, ist ein Gas, das mit Sauerstoff bzw. mit Luft ein explosives Gemisch gibt, das dann, wenn es entzündet wird, natürlich einen entsprechenden Knall bzw. Krach macht. Wir wollen an der Stelle festhalten, meine Damen und Herren, dass bei der Reaktion von Calciumcarbid mit Wasser Acetylen entsteht. Das heißt, durch Zusatz von Wasser entsteht das Acetylen. Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Aspekt, der uns auch noch einige Zeit beschäftigen wird, nämlich bei der Frage, meine Damen und Herren, ob und in welchem Ausmaß die Bindungsverhältnisse, die Molekülgeometrie, all das, was hier zusammengehört, Einfluss hat auf die Frage, ob ein bestimmtes Molekül saure Eigenschaften aufweist oder nicht. Lassen Sie mich das an dieser Stelle auch noch einmal verdeutlichen, indem ich zunächst einmal hier auch den einfachsten Vertreter der Alkane, nämlich das Ethan, an die Tafel schreibe. Wir haben das Ethan als einfachsten Vertreter der Alkane, wir haben das Ethen als einfachsten Vertreter der Alkene und wir haben das Acetylen als einfachsten Vertreter der Alkine. Und während es problemlos möglich ist, meine Damen und Herren, zur Durchführung entsprechender Osterfeierlichkeiten ein Calciumcarbid zu bekommen, um daraus mit Hilfe von Wasser das Acetylen zu generieren, so klar ist das Faktum, dass wir das beim Ethan bzw. beim Ethylen nicht verfügbar haben. Das heißt umgekehrt, dass wir bei den Alkinen, Beispiel Acetylen, Salzbildung haben. Sichtbarer Ausdruck ist das Calciumkarbid hier. Das heißt, dieses Acetylen verfügt über eine entsprechend hohe CH-Azidität im Vergleich zu Ethylen und Ethan deutlich höher. Und wir können festhalten, meine Damen und Herren, dass wir beim Übergang von den Alkanen zu den Alkenen und zu den Alkinen eine Zunahme der CH-Azidität zu beobachten haben. Was sich dadurch ausdrückt, dass bei den Alkinen Salzbildung leicht möglich ist, die Abgabe eines Protons im Sinne einer Brønsted-Säure tatsächlich leicht möglich ist, was bei den Alkanen nicht der Fall ist. Die CH-Azidität der Alkane ist überaus gering, was sich auch darin spiegelt, dass Alkane insgesamt gesehen chemisch sehr inert sind. Die lassen sich nicht leicht deprotonieren, das geht zwar, aber nur unter sehr schwierigen Bedingungen. Anders bei den Alkinen, da ist eine Deprotonierung leicht möglich. Der Säurecharakter der Alkine ist viel, viel deutlicher als bei den Alkanen. Und wir können eine wichtige Take-Home-Message an der Stelle mitnehmen. Je höher der S-Anteil in jenen Hybridorbitalen ist, die an der Bindung beteiligt sind mit dem Wasserstoff, also Hybridorbitale des Kohlenstoffs, umso azider sind die entsprechenden CH-Verbindungen. Das heißt, bei den Alkinen haben wir SB-Hybridorbitale, die mit dem Wasserstoff überlappen. Das heißt, wir haben einen hohen S-Anteil, hohe Azidität. Bei den Alkanen haben wir SB3-Hybridorbitale, das heißt, der S-Anteil ist verhältnismäßig gering. Ein S-Orbital, drei P-Orbitale. Das heißt, je höher der Anteil der S-Orbitale in diesen Hybridorbitalen ist, umso höher ist dann auch die Azidität ausgeprägt. Wichtiger Punkt. So, wir können hier festhalten, meine Damen und Herren, um diese Frage jetzt auch endgültig zu beantworten, dass alle diese hier aufgeführten Moleküle, Benzonitril, das Acetylen haben wir an der Tafel, hier unten, das Diphenylketen und das Allen, alle mitsamt auch jeweils einen SB-hybridisierten Kohlenstoff enthalten. Ich möchte an der Stelle noch einmal auf die Hausaufgabe verweisen. Suchen Sie die Struktur des Sitagliptins und legen Sie fest, ob hier Kohlenstoffe vorliegen, die entweder SB, SB2 oder SB3 hybridisiert sind. Wir wollen uns jetzt noch eine Frage ansehen, die so ein bisschen auch aufzeigt, was es auch im Eigenstudium insbesondere zu erarbeiten gilt. Und ich lese die Frage hier kurz vor. Welche Aussage über die angegebene Verbindungsreihe trifft nicht zu? Wir haben hier C2H6, eine schöne Summenformel für das Ethan. Wir haben das C2H4, das wäre das Ethylen. Und wir haben das C2H2, Acetylen oder Ethin. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, kommt eine weitere Hausaufgabe für Sie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich im Eigenstudium vertraut machen mit den Gesetzmäßigkeiten der Summenformel für die einfachen Verbindungsklassen Alkane, Alkene und Alkine. Sowohl die ringoffenen Formen, genauso wie für die zyklischen Formen, das ist etwas, was Sie sich selbst ohne Probleme auch durch Eigenstudium erarbeiten können. Die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Summenformel für Alkane, Alkene und Alkine. Hier geht es jetzt um die Frage, meine Damen und Herren, welche Aussage über die angegebene Verbindungsreihe trifft nicht zu? Wir haben also im Fokus unserer Betrachtungen Alkane, Alkene und Alkine. Die Verbindungen sind von links nach rechts geordnet, nach abnehmendem CH-Abstand, nach steigendem CC-Abstand, nach steigender CH-Azidität. Das war jetzt gerade das, was wir besprochen haben. Nach steigender CH-Azidität. Alkane, Alkene, Alkine. Das heißt, das ist richtig. Die sind geordnet nach steigender CH-Azidität. Alkine sind azider als Alkane. Wir haben einen ersten belastbaren Begründungsversuch unternommen, indem wir den Hybridisierungszustand der entsprechenden Kohlenstoffe betrachtet haben. Steigender Elektronegativität der C-Atome, steigender Bindungsenthalpie der CC-Bindung. Und ich möchte Sie jetzt insbesondere sensibilisieren für die Aussage B, steigender CC-Abstand. Es geht also um die Frage, wie sieht es aus mit dem Abstand zwischen diesen beiden Kohlenstoffen beim Ethan, beim Ethen und beim Ethin. Und da ist eines ganz klar, meine Damen und Herren. Ohne jetzt auf den absoluten Zahlenwert einzugehen, gibt es eine alte Regel, die ganz klar zum Ausdruck bringt, Einfachbindungen sind länger als die CC-Doppelbindungen und die Dreifachbindungen sind natürlich noch kürzer als die Doppelbindungen. Das heißt, wir haben es beim Übergang von einer Einfachbindung zur Doppelbindung, zur Dreifachbindung, womit zu tun? Mit einer Verkürzung des Abstandes. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden Kohlenstoffatomen wird kürzer, bedingt durch die Dreifachbindung. Und damit ist die Aussage B nicht richtig, dass diese Moleküle Ethen und Ethin nach steigendem CC-Abstand angeordnet sind. Sie sind nämlich nach abnehmendem CC-Abstand angeordnet. Das sind relativ einfache Fragen, die Sie wahrscheinlich noch ohne weiteres auch deshalb beherrschen, weil Sie sich gut vertraut gemacht haben mit den allgemeinen Grundlagen der Chemie. Bereits im ersten und zweiten Semester. Trotzdem möchte ich an der Stelle darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen Fragestellungen stets auch auseinandersetzen. Und auch hier gilt meine Bitte, dass Sie sich noch einmal vertraut machen, auch mit der Frage, wie es denn aussieht mit den Bindungslängen, CH-Bindungen, CC, Einfachbindung, Doppelbindung, Dreifachbindung und so weiter, dass Sie hier die grundlegenden Kenntnisse auch haben. Heute wollen wir im letzten Teil der Vorlesung noch auf etwas eingehen, meine Damen und Herren, was mir wichtig ist, und das ist diese Strukturformel hier oben. Ja, freilich. Sie heißen? Anne. Anni, wir werden diesen Aspekt in der übernächsten Woche im Zusammenhang mit der Besprechung Elektronegativität, im Zusammenhang mit der organischen Chemie ausführlich besprechen. Ich habe hier ein eigenes Kapitel vorgesehen, möchte jetzt an der Stelle noch nicht vorgreifen. Ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage, aber wir kommen da zu einem späteren Zeitpunkt, werden das dann ganz ausführlich besprechen. Ist notiert und wird gemacht. Jetzt, meine Damen und Herren, noch ein wichtiger Aspekt, der mir ganz zentral erscheint und den wir an der Stelle wirklich im Auge behalten müssen. Und das ist die Frage der Schreibweise von Molekülen. Es ist überhaupt keine Frage, dass es extrem aufwendig wäre, wenn wir unsere Strukturformeln stets immer so wiedergeben, wie wir sie hier sehen, obwohl das natürlich im Prinzip richtig ist. Wir könnten, wenn wir ein Ethanmolekül auf ein Blatt Papier oder auf eine Tafel bringen, uns immer dieser Schreibweise bedienen, sodass wir sichtbar zum Ausdruck bringen, welche Hybridorbitale überlappen mit welchen anderen Orbitalen, um die entsprechenden Bindungen auszubilden. Aber Sie würden dann schon ein Problem haben, wenn Sie das bei einem größeren Molekül haben, es würde völlig unübersichtlich werden. Niemand macht das. Wir antizipieren das natürlich, dass es so ist, aber wir bedienen uns einfacherer Schreibweisen. Wir machen nicht immer die Summenformel, die einfache, dass wir sagen, okay, C2, H4 oder was immer auch, aber
wir gehen meistens einen Kompromiss ein. Und ein idealer Kompromiss sind Strukturformeln, bei denen wir mit Hilfe geeigneter Instrumente zum Ausdruck bringen, wie denn die dreidimensionale Struktur dieser Moleküle aussieht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Sie gut verstehen, was es bedeutet, wenn wir die CH-Bindung an dieser Stelle mit einem Keil versehen, der ausgefüllt ist, und wenn wir hier eine gestrichelte Bindung haben zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff. Was bedeutet das im Detail, meine Damen und Herren? Was bedeutet die Linie, was bedeutet der volle Keil und was bedeuten die gestrichelten Linien? Wer kann das mit drei Sätzen klar zum Ausdruck bringen? Damit, bitte. Ja, da müssen wir aber aufpassen. Bitte? Schön laut, bitte. Richtig. Das heißt, der Keil bedeutet, der Wasserstoff ragt aus der Tafelebene sozusagen in den Hörsaal hinein. Was bedeutet die Linie? In der Tafelebene, genau. Das bedeutet, dieser Wasserstoff zeigt nach hinten. Jetzt ist aber ein anderer Aspekt noch aufgezeigt worden, und zwar die Frage, bedeutet das an dieser Stelle auch, dass hier eine Bindung polarisiert ist im Sinne einer Ladungsverteilung? Das ist nicht der Fall, damit das klar ist, weil das würde ja bedeuten, dass der Wasserstoff partiell negativiert ist, und das ist er sicher nicht, weil die Elektronegativität vom Kohlenstoff natürlich höher ist, sondern wir bringen hier zum Ausdruck die dreidimensionale Anordnung der Atome, die am Aufbau dieses Moleküls beteiligt sind. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir an der Stelle hier auch besprechen wollen. So, die einfachste Schreibweise, meine Damen und Herren, ist die sogenannte Liniennotation. Natürlich können wir das Molekül Ethan immer auch in dieser Form schreiben, aber irgendwann einmal wird das zu aufwendig und zu kompliziert, und dann machen wir das ganz einfach, indem wir einfach nur mehr diesen Strich hinzeichnen, und das bedeutet natürlich zwei Kohlenstoffatome, die mit einer Sigma, über eine Sigma-Bindung verbunden sind, und natürlich gibt es hier auch Wasserstoffatome, und zwar insgesamt 6, und das ist dann die einfachste Schreibweise für ein Molekül. So. Jetzt wollen wir noch einmal schauen, was wir noch haben, meine Damen und Herren. Ja, das ist vielleicht die Abschlussabbildung, die uns sehr schön zeigt, wie aufwendig oder wie einfach man auch Molekülstrukturen zeichnen kann. Wir haben hier die genaue Beschreibung und das Aufzeigen aller am Aufbau dieses Moleküls beteiligten Orbitale der einzelnen Atome. Wir haben hier 1, 2, 3 Kohlenstoffatome im Propan, die jeweils dadurch imponieren, dass sie über einen Satz von 4sp3-Hybridorbitalen verfügen. Die bilden dann entweder Einfachbindungen untereinander, diese Kohlenstoffatome, beziehungsweise bilden dann hier auch die Sigma-Bindung mit den Wasserstoffatomen hier und auch hier. So kann man es darstellen, werden Sie wahrscheinlich nie machen oder nur sehr selten. Wir haben hier das Propan in einer Schreibweise, die uns zeigen, in welche Richtungen des Raums die Wasserstoffatome zeigen. Und wenn es darum geht, die Moleküle in einfacher Art und Weise darzustellen, dann ist es eine einfache Liniennotation, die auch zum Ausdruck bringt, dass es sich hier um ein Alkan, und zwar um das Propan, handelt. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle mache ich heute Schluss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir setzen fort am nächsten Mittwoch, dann im Rahmen einer Doppelstunde, und wir werden die angerissenen Themen weiter vertiefen, und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle heute ein schönes Wochenende. Dankeschön.